Tja, so Podcasts machen voll Bock, ey.
Hi und herzlich willkommen zu Open Court. Neue Stimme am Mikrofon. Ich habe hier übernommen, ausnahmsweise. Mein Name ist Philipp Westermeier und ich mache eigentlich den OMR-Podcast. Aber ganz große Ausnahme, ich durfte hier eine Kollaboration quasi anführen. Und der Marco Pisic ist nicht nur jetzt in Open Court zu Gast, sondern auch beim OMR-Podcast. Und genau, jetzt hört ihr das Gespräch, das so auf beiden Plattformen oder in beiden Formaten läuft. Und ich glaube, es war ein sehr gutes Gespräch. So ein bisschen natürlich, wo kommt der Marco her? Über Basketball, Zukunft von Bayern Basketball, ein bisschen auch die wirtschaftlichen Hintergründe natürlich, wie es immer so ist beim OMR-Podcast. Und dann zum Schluss sogar Bucketlist-Sport-Events, die besten Sport-Dokus. Wir sind ein bisschen abgenerdet. Also wer daran Spaß hat, bis zum Schluss durchhören. Jetzt aber erstmal direkt rein ins Gespräch. Viel Spaß mit Marco Pisic. Auf geht's! Hi Marco.
Servus, hi. Willkommen in München.
Ja, genau. Etwas komplexe Anreise.
Ja.
Aber trotzdem cool. Ich muss auch dazu sagen, wir sprechen jetzt gerade, während parallel bei der Basketball-WM hier das Viertelfinale läuft, Deutschland gegen Lettland, und wir beide nicht gucken können. Das ist ja unfassbar, dass du da das jetzt
hier... Nee, wir beide haben sehr großes Vertrauen in die Mannschaft. Und deswegen können wir uns erlauben, dann schauen wir im Halbfinale zu. Hoffentlich gewinnen die.
Wie viele Bayern spielen mit?
Wir haben ein, zwei, drei Bayern. Bei der deutschen Nationalmannschaft hatten wir einen Franzosen. Bei der französischen Nationalmannschaft, die sind leider ausgeschieden, aber unsere Jungs machen es ziemlich gut.
Du warst ja selber auch mal ein Nationalspieler, also auch nicht ganz unerfolgreich, sogar das, ich glaube, die erfolgreichste Phase, die bislang deutsche Basketball, naja, nicht ganz. Es gab ja schon mal eine Europameisterschaft, einen Sieg, da warst du nicht dabei, aber du warst dann bei dem dritten Platz, ne?
Genau, also 93, das ist die goldene Generation, die zufälligerweise auch hier in Deutschland, in München Europameister geworden ist. Und wir sind sozusagen die silberne Generation, angeführt von Dirk. Wir haben 2002 sind wir Dritter geworden bei der Weltmeisterschaft in Indianapolis, und 2005 sind wir im Endspiel gescheitert gegen Griechenland, also Silbermedaille. Und das sind die, sagen wir so, 5, 6 Jahre, die wirklich sehr interessant für uns waren. Und jetzt kommt, es gibt immer so eine leere Generation zwischendurch. Das war nach 93 so und dann nach 2005 oder 2008 nochmal Olympische Spiele in Peking. Und dann gibt es immer eine leere Generation. Das hatten wir bis jetzt und jetzt haben wir eine große Art.
Warum ist das so? Also warum gibt es diese Leere dazwischen?
Ja, also es gab früher Jugoslawien, Ende der 90er, Anfang der 2000er, die dann über, weiß nicht, ein Jahrzehnt dominiert haben. Und dann gab es jetzt Spanien, die über auch ein Jahrzehnt dominiert haben. Und das sind Ausnahmeerscheinungen. Warum gibt es das? Weil eine Generation, die sehr erfolgreich ist, meistens auch sehr lange spielt. Und bis die 34, 35 sind, man saugt die sozusagen aus, weil sie einfach erfolgreich sind. Und dann diese neue Generation, die dahinter kommt, bekommt manchmal nicht die Chance, die sie bekommen sollte, und steigen dann etwas später ein. Natürlich der Druck der Vorgeneration, alles gewonnen zu haben, das ist nicht ganz einfach. Und das Wort leere Generation ist vielleicht auch ein bisschen respektlos, aber es gibt dann Generationen, die halt nicht diesen Erfolg haben können wie die Generation davor. Und das gibt's immer. Meistens dauert das ein Jahrzehnt vielleicht manchmal kürzer, manchmal länger, aber umso mehr Zeit braucht dann die neue Generation zu wachsen. Und
das finde ich eine gute Erklärung. Also ich habe mich das auch schon mal gefragt.
Es gibt im Fußball momentan jetzt auch. Ich meine, 2014 Weltmeister. 2014 war das, ne? Ja. Jetzt ist ein Jahrzehnt ein bisschen läuft es nicht so gut, wie man sich das vorstellt oder wie man es erwartet, aber ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren eine neue Generation anwächst, die wieder Erfolg haben wird.
Finde ich eine interessante Erklärung dessen, und das nutze ich jetzt mal direkt als nächste wichtige Frage, und die hatte ich mir eh für dich vorgenommen. Als Sportbeobachter, also jetzt mehr noch weniger Wirtschaft, sondern den Sport selber, habe ich mich immer gefragt, warum Teams aus dem Ex-Jugoslawien oder auch Athleten so krass erfolgreich sind. Das trifft jetzt auf dich zu, aber es trifft ja irgendwie im Tennis, im Basketball, im Fußball immer. Und wir reden von einer Fläche, da leben, glaube ich, so 11 Millionen Menschen, wenn man jetzt alles zusammenzählt. Ne? Serbien, du hast ja bosnische Wurzeln.
Genau.
Wenn man Kroatien, alles so 11 Millionen, so ganz wenig vielleicht bei Menschen, aber trotzdem sind es teilweise die besten Tennisspieler der Welt, die besten Basketballer der Welt, die besten Fußballer der Welt. Alle kommen da ja. Warum?
wie du richtig sagst, vor allem in Mannschaftssportarten waren die Nationalmannschaften, aber auch die Teammannschaften, die aus der ehemaligen Jugoslawien gekommen sind, waren sehr, sehr erfolgreich in verschiedenen Sportarten. Also ich bin großer Fan von Wasserball zum Beispiel und Jugoslawien und dann Kroatien danach und Serbien sowieso waren immer Weltmeister, Olympiasieger und so weiter. Das heißt, nicht nur die großen Sportarten, sondern auch Volleyball ähnlich. Weil die so aufgezogen worden sind. Ich meine, das fängt die Selektionierung dieser Spieler fängt viel, viel früher an als bei uns, schon mit 10, 11 und dann gibt es wirklich ein System dahinter. Momentan hat das Spanien übernommen, weil wenn man sich Spanien nicht übernommen, sondern die haben auch einen Weg gefunden, das zu managen, wenn man Spanien anschaut, auch im Basketball, Fußball, Handball.
Tennis auch,
so. Und ich finde, dass das Sport im ehemaligen Jugoslawien, nennen wir es mal so, das Wort mag ich immer noch, Jugoslawien, ist von der sozialen und kulturellen Sicht bedeutet das ganz anders als zum Beispiel hier bei uns in Deutschland, weil wir haben schon ein gewisses Luxus, also wir wohnen schon wir leben hier schon, ich will nicht sagen sehr luxuriös, aber im Vergleich zu diesen Ländern unten schon gut. Das soziale System ist gut, man kümmert sich um alles, aber unten ist es nicht so und deshalb ist dieser Drang, etwas zu schaffen, sich um seine Familie zu kümmern, von ganz früh auf wirklich da. Diese Unsicherheit, was passiert mit mir, wenn ich 20, 25, 30 bin und dieser Mindset ist ein ganz anderer. Ich will nicht sagen, dass das eine ist gut oder schlecht, aber das ist einfach so. Und deshalb sind diese Mannschaften immer dieser Drang, sich zu beweisen, besser zu werden, sich durchzusetzen, vielleicht in einem anderen Land oder auf einer internationalen Ebene, ist ein ganz anderer. Und das ist einfach so.
Also das heißt, du erklärst es auch so ein bisschen aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, am Ende aus Deutschland sind die wirtschaftlichen Verhältnisse sind zu gut, als dass die exzellente Sportler hervorbringen
würden. Nee, das sage ich nicht. Ich sage nicht zu gut, sie sind einfach besser. Also es ist... Man muss auch sagen, das Schulsystem hier ist ein anderes als unten. Unten kommen die, vor allem wenn ich sehe, über die Jugendspieler in verschiedenen Sportarten, die Schulen kommen den Athleten oder Sportlern und Jungsportlern viel besser entgegen. Unten ist, bei uns ist es so, es ist Schule und danach ist Sport. Und unten ist es halt viel flexibler. Als Sportler bekommt man viel mehr Unterstützung, als man es hier bekommt. Vielleicht nicht Unterstützung, aber es gibt ein anderes Verständnis für Sport. Deutschland ist ein großes Sportland. Es gibt kaum ein Land, das Sport mehr liebt als Deutschland. Aber unten ist es noch extremer. Sport bedeutet viel mehr. Man ist viel emotionaler. Wenn man gewinnt, ist man der Größte. Wenn man verliert, ist man... Also zwischen Depression und Euphorie ist die Linie viel dünn. Wir in Deutschland sind ein bisschen... Es gibt eine Mitte.
Mit 8 oder 9 bist du hergekommen.
Ja,
mit deiner Familie. Dein Vater war ja Weltklasse-Basketballtrainer. Ja. Auch hinterher dein Trainer.
Ja.
Und hat dann in Hagen trainiert. Und da bist du dann hingegangen. Ja. Und dann hast du später auch für Deutschland gespielt. War das für dich gleich? Ich meine, ich habe immer das Gefühl, da gibt es auch eine sehr hohe Identität in der Region, dass man sehr stolz ist auf seine Herkunft.
Ja.
Und dachte mir, krass, dass also in der Vorbereitung, dass du, obwohl du schon 8 oder 9 sagst, nee, ich gehe für Deutschland raus.
Also ich bin mit September 87 sind wir sozusagen nach Hagen umgezogen. Und da war
was für
ich
Hochburg?
9. Hochburg von Westfalen, Sauerland. Also wer Hagen nicht kennt, der muss nochmal dahin. Gilt als die schönste Stadt Deutschlands. wir sind dort hingezogen, weil mein Vater Bundestrainer geworden ist und zufälligerweise ist dort auch der Deutsche Basketballbund heute immer noch. Und anstatt nach Köln oder meinetwegen nach Dortmund oder wo auch immer nach Frankfurt zu ziehen, wollte unbedingt dort arbeiten, wo auch der Basketballbund ist. Und ich bin aufgewachsen als Jugoslawe. Bei uns kannte man das nicht. Wer ist Kroate? Wer ist Bosnier? Das gab's nicht. Und dann fing der Krieg an. Und 1993 haben einige Leute in Deutschland entschieden, dass ich sehr talentiert bin, dass ich der Nationalmannschaft helfen kann und haben mir sozusagen den deutschen Pass angeboten. Ich war total dagegen, weil ich mein Traum war immer für Jugoslawien zu spielen. Aber da haben meine Eltern gesagt, nee, du nimmst einen deutschen Pass jetzt, Jugoslawien gibt's nicht mehr und ab jetzt bist du Deutscher. Und seitdem, und das war die beste Entscheidung, die meine Eltern jemals für mich getroffen haben.
Okay, das heißt, dass du jemals da wieder gegen eine jugoslawische, also oder eine Nation da gespielt?
Natürlich, ich habe gegen Jugoslawien gespielt, ich habe gegen Bosnien gespielt, ich habe gegen Kroatien gespielt, aber diese Entscheidung, deutschen Pass zu bekommen, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen und diese ganzen Erfolge und Erfahrungen, die ich gesammelt habe in Jugendnationalmannschaften und dann mit der A-Nationalmannschaft, sind für mich sozusagen mein Orientierungspunkt. Also alles bei mir dreht sich um diese Erfahrung, die ich gesammelt habe als Sportler. Zur Seite, ob ich überhaupt die Qualität hatte, für Jugoslawien zu spielen. Jugoslawien war immer Top 3 auf der Welt oder in Europa fast immer Europameister zu der Zeit. Aber
hast du geschafft, meinst du?
Ich hatte gekämpft wie ein Löwe, aber ich glaube, meine Chancen waren sehr klein, da reinzukommen. Und aber in Deutschland war es für mich dann einfacher, weil ich auch vor Augen dieser Trainer war und die mich gescoutet und dann auch trainiert haben. Und dafür
bin du hast ja schon in Deutschland auch jetzt neben der Nationalmannschaft eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere gehabt. Du warst ein paar Mal deutscher Meister mit Alba, warst in Italien gespielt, also schon in Europa gefühlt alles abgeräumt, was so ging. Wie weit würdest du sagen, war das dann weg von NBA?
Na,
nicht realistisch.
Nein, ja, weiß nicht, wenn ich heute gespielt hätte, ob ich vielleicht eine größere Chance gehabt hätte, kann ich nicht sagen. Damals war der Unterschied zwischen Europa oder europäischem Basketball und der NBA riesengroß. Mittlerweile ist das ja ganz anders. Ich habe eine Statistik gesehen, dass, ich glaube, 180 Spieler in der letzten Saison oder in der nächsten Saison spielen in der NBA, die nicht aus den USA kommen. Und damals war das was. Ein elitärer Kreis von 5-6 Spielern, die vielleicht die Chance bekommen haben, aber auch nicht die Rollen annehmen wie Jokic oder Doncic oder Antetokounmpo, sondern nicht Mitläufer, aber Teamspieler waren. Und das hat sich gewandelt. Heute ist es viel einfacher, weil durch auch die Globalisierung der Sportarten und auch von Basketballs an die Informationen zu kommen. Es gibt hier zum Beispiel, wenn wir Euroleague spielen, vor allem vor der Pandemie, aber jetzt auch, wir haben immer bei jedem Euroleague-Spiel 3-4 NBA-Scouts da. München liegt im Zentrum von Europa, deswegen wir haben super Flughafen und die kommen hier und scouten und der Informationsaustausch ist ganz anderer. Früher war das nicht möglich. Das ist auch ein Grund, wieso es so viele Europäer oder Ausländer in NBA gibt.
Das ist ja auch mittlerweile nochmal wirtschaftlich krasser geworden, was dort passiert. Also jetzt, glaube ich, in den USA gibt es demnächst neue Fernsehverträge, da werden normale Spieler bekommen dann so 30, 40 Millionen Jahresgehalt. Ist zu erwarten zumindest. Ist jetzt schon zu sehen, dass halt Leute, die jetzt nicht jeder kennt in den USA, nicht die Superstars, aber dann trotzdem unfassbare Verträge unterschreiben. Also so wie im Golf eigentlich nur. Oder das wusste ich gar nicht. Das war damals ja auch noch nicht ganz so. Ist jetzt schon ziemlich...
Nein, nicht nur das, sondern viele Spieler fassen das Geld ja gar nicht an, dass die in der NBA verdienen, sondern leben von ihren Werbegeldern, die sie einnehmen. Ich glaube, Shaquille O'Neal war der Erste, der eigentlich nur von seinen Werbeeinnahmen damals schon gelebt hat und sein Geld, das er als Spieler verdient hat, gar nicht angefasst hat. Und wenn man sieht, wie der sich jetzt entwickelt, man unterschätzt ihn mal so ein bisschen, großer, 2,20 Meter und macht nur Mist und Scherze und ein bisschen dicklich, aber was der aus sich als Geschäftsmann gemacht hat, ähnlich wie Magic Johnson oder Michael Jordan.
Ja, auch so krasse Beteiligung an
den Restaurantketten. Ja, ja, das ist unfassbar, was die, ich meine, ich glaube, Magic Johnson an Starbucks, hab ich gar nicht gewusst, wenn du dann siehst, wie die sich als Persönlichkeiten abseits des Basketballfelds entwickelt haben, bei LeBron braucht man gar nicht sprechen und ich glaube, Dennis macht einen riesengroßen Job auch in dem Bereich, ist anders, alles ist anders momentan.
Wo wir gerade so ein bisschen über so Basketball-Laien-Fragen sind oder zumindest aus meiner Sportanalyse-Beobachtung, wollte ich dich nochmal fragen. Du hast ja schon einen Vorteil neben Talent, du bist auch groß. Also, du bist irgendwie 2,8 oder so.
Gott bewahre, nein. 1,97. 1,98, 97. Ich bin jetzt ein bisschen geschrumpft.
Okay.
Mit dem Alter.
Aber zumindest irgendwie an die 2 Meter ran. Ja. Und es gibt eine Statistik, dass, glaube ich, in den USA 6 oder 7% der Menschen, die über 7 Foot hoch sind, also 7-Footer.
Das ist 2,11.
Spielen in der NBA. Aber also wirklich
auf der ganzen
Bevölkerung irgendwie eine relevante Prozentzahl.
Ja.
Also NBA-Profi aufgrund von Größe, mehr oder weniger.
Genau.
Also ist denn Größe das so entscheidend?
Es gibt einen Spruch, der natürlich gilt. Du kannst die Größe kein beibringen.
Ja. Ja, genau.
Also du kannst die Größe nicht beibringen. Das ist Gott gegeben oder Eltern gegeben. Und das kann keiner lernen. Das heißt, die Voraussetzung, wenn du jetzt 2 Meter 5, 6, 7, 8, 9, 10 bist, diese Spieler, die jetzt 2,15 sind und so weiter, die waren ja mit 16 auch nicht 1,80, sondern wahrscheinlich schon 2 Meter. Ja. Und das ist ja für Basketball erstmal, egal in welche Richtung sich die Sportart jetzt taktisch und technisch entwickelt, ist das, also sofort werden die gepickt. Die haben ja in den USA ein super, eigentlich ist ein ganz anderes System als bei uns mit Highschools und dann kommt College und dann kommt Profi. Und deswegen 4 Jahre Highschool, im besten Fall 4 Jahre College. Das heißt, diese ganzen Scouts und die Leute, Analytiker, die das verfolgen, haben 8 Jahre Zeit. Und in 8 Jahren verpasst du kein Talent. Da musst du ja wirklich blind sein. Und deswegen funktioniert das da drüben auch so gut.
Das heißt, aber Größe scheint dann auch auf dem Platz irgendwie denen zu helfen, ne?
Also, ja, ich meine, Basketball, du musst kein guter Basketballer sein und 2 Meter sein. Also es gibt viele Beispiele. Dennis Schröder ist ein Beispiel, der ist, glaube ich, kaum, also etwas mehr als 1,80. Ja, der ist drunter. Ich glaube 1,80, Mitte 1,80. Aber trotzdem ist für Basketball die Größe, ähnlich wie im Volleyball zum Beispiel, neben der athletischen Voraussetzung das A und O. Wenn du keine Größe hast, hast du ein Problem. Und deshalb ist das... Zum Glück bin ich jetzt die Größe, die ich bin, und das hat mir erlaubt, Basketball zu spielen. Aber wer weiß, vielleicht hättest du auch ein anderes Talent gehabt als Größe, jetzt wärst du wahrscheinlich unentdeckt geblieben.
Jedenfalls war es bei dir so, also du hast irgendwie eine super Spielerkarriere gehabt und bist dann trotzdem relativ früh mit 30 aus dem aktiven Sport raus, hast dann in Italien gespielt und hast dann, habe ich gelesen, auch ganz, fand ich ganz lustig, in Venedig studiert, hatte ich auch noch nicht, also, okay, kann man sich auch vorstellen, also so Sportmanagement, so in die Richtung. Also war das noch klar, dass du so ein bisschen diese ganze so Vereinsstruktur rein möchtest?
Nee, also mein Vater ist Basketballtrainer.
Ja, nicht irgendeiner. Also ja,
er ist ein sehr guter Basketballtrainer. Der steht jetzt mit Serbien im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Deshalb hoffe ich, dass es ein Endspiel Deutschland gegen Serbien gibt und dann kann ich nicht verlieren. Also egal, wer gewinnt, ist gut. Und der hat mir von klein auf eine Sache beigebracht und die war: Marco, wir leben für Basketball und nicht von Basketball. Wenn du für Basketball lebst, kümmert sich Basketball irgendwann um dich. Wenn du nur von Basketball lebst, dann sind die Motive, die du hast in einer Sportart, werden irgendwann nur rein finanziell. Und ich habe mir geschworen, und ich hatte das Glück, wirklich mit der Nationalmannschaft, aber auch Alba, wirklich viel zu gewinnen und eine ausländische Erfahrung zu sammeln. Und kurz vor meinem 30. Tag habe ich gemerkt, es macht mir keinen Spaß mehr, zum Training zu gehen. Es geht nur um eine vertragliche Leistung zu erfüllen. Ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so motiviert und habe dann gesagt, okay, jetzt Schluss. Und ich war in Teramo in Italien, habe meine Sachen gepackt, habe meiner Frau gesagt, pass auf, bereite dich vor, ich gehe in den Verein und bin nach Hause gefahren, nach Berlin, direkt von, von unten. Und ich wusste aber, ich will im Sport bleiben, am besten Basketball. Und ich habe studiert, ich habe gelernt, aber meine Intention war nie, ein Diplom zu machen oder irgendwas in einem Büro zu haben, eine Urkunde, dass ich irgendein Studium beendet habe, sondern ich wusste, ich habe praktisches Wissen über den Sportart, über den Sport insgesamt. Ich habe ein ziemlich gutes Netzwerk, kannte viele, viele kannten mich. Aber ich hatte kein theoretisches Wissen. Und ich fand, ich brauche, wenn ich mit Leuten wie zum Beispiel mit dir sitze oder wenn ich mit irgendwelchen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft zusammensitze oder aus der Politik. Und wenn ich über Sport spreche, dann ist die Perspektive eines ehemaligen Sportlers erstmal eine andere. Und da braucht man theoretisches Wissen. Man muss verstehen, ich sage immer, ich habe an der ISD in Düsseldorf studiert, Sportmanagement. Da gab es Fachlagerhaltung. Ja, und da sagte ich, was soll ich jetzt mit der Lagerhaltung? Was soll denn das? Ne? Und dann habe ich verstanden, dass es geht nicht darum, dass du weißt, wie viele Socken von Adidas du bestellst vor der Saison oder wie viele Kästen Wasser irgendwo stehen, sondern dass du weißt, es gibt verschiedene Formeln, wie man Lagerhaltung berechnet. Wann bestellst du wie viel, wann ist der Zeitpunkt nachzubestellen, wann musst du kontrollieren, ob zu viel und so weiter. Und da habe ich erst verstanden, dass du, wenn du Sport arbeiten willst, dass es nicht nur wie unterschreibe ich einen Vertrag und wie viele Punkte hat er gemacht, sondern es gibt viele Aspekte, die ein ehemaliger Sportler nicht versteht, wenn er sich mit einem Sportler befasst, weil du gehst morgens zum Training kommst nach Hause, geschlafen, isst, gehst zum Training abends oder zum Spiel abends. Und das ist das Leben des Sportlers. Und es gibt aber viele andere Sachen, die jetzt Lagerhaltung war nur ein Beispiel. Und dieses theoretische Wissen hatte ich nicht. Und das habe ich mir angeeignet. Wie gesagt, ein bisschen in Venedig, ein bisschen in Düsseldorf. Und viel, und ich hatte natürlich sehr großes Glück, dass ich viele große Sportfunktionäre kannte, dass ich aus der Wirtschaft ein paar Leute kannte, denen ich immer zugehört habe und versucht habe zu lernen. Das ist heute immer noch so.
Und dann bist du aber auch zu Bayern geholt worden, recht schnell, ne? Also schon, du bist schon lange dabei.
Ja, das war 2011, da war ich 34. Und weißt du, es ist halt so im Leben, du kannst nochmal auf Studium, kannst der beste Student sein, du kannst überall die besten Noten haben, beste Masterarbeit aller Zeiten schreiben, das ist alles gut, aber wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, oder du kannst die beste Idee haben, ein Geschäft aufzubauen, aber die Möglichkeit nicht bekommst, das zu tun, dann ist alles umsonst. Und ich habe diese Möglichkeit von Bayern bekommen, dann mit 35 haben sie gesagt, okay, du machst das jetzt.
War das zu der Zeit, wo auch Uli Hoeneß entschieden hat, scheinbar, also las ich aus der Ferne, so, ja. Uli Hoeneß gesagt hat, okay, wir werden jetzt auch im Basketball gut und nicht nur im Fußball. Und hat er dann sofort diesen Plan mit dir verbunden?
Nein, also Hoeneß ist, glaube ich, 2008 das erste Mal Präsident geworden. Und dann hat er sich gedacht, pass mal auf, Bayern München muss doch Platz haben für noch eine professionelle Sportart. Also er hätte auch Handball aussuchen können. Aber da er die Sportart Basketball erstmal interessant fand, auch aus seiner Jugend, hat er sich wohl ein paar Spiele hier in München angeschaut, als er noch Fußballspieler war. Und er hatte diese Vision des Basketballs, die Basketball-Sportart an sich muss in München gut passt, dass es etwas ist, was es in München noch nicht gibt. Es gab immer Versuche und die Basketballabteilung gibt es seit den 50ern, 40ern. Es ist nicht neu, aber es war nicht professionalisiert. Und er hatte auf das Pferd Basketball gesetzt. Er hätte auch was anderes entscheiden können. Und tatsächlich hat mich Bernd Rauch geholt, damalige Vizepräsident, jetzt heutiger Ehrenvizepräsident. Und man hat erstmal 2010 in der zweiten Liga sich dann qualifiziert und ist aufgestiegen in die erste. Und dann bin ich erst gekommen. Ich bin im Sommer 2011 gekommen, kurz bevor die erste Profisaison anfing.
Okay, aber das heißt, denn trotzdem hast du dann aus diesem gerade Erstligistenverein jetzt eine Mannschaft gemacht, die sicherlich die beste in Deutschland ist. Ganz oft Meister war, eigentlich mittlerweile eher in der Euroleague spielt und da drauf gucken muss als auf die Bundesliga.
Also ich war dabei. Also ich kann mich erinnern, als ich gekommen bin, haben wir mit mir 7 oder 8 hauptamtliche Mitarbeiter gehabt. Das war alles sehr klein. Wir saßen noch an der 7er Straße, haben noch nicht ein eigenes Büro gehabt. Wir haben eigentlich auch keine Halle gehabt. Die Rudi Sedlmayr Halle kam erst in dem Sommer, weil wir sonst die Voraussetzungen für die Registrierung oder Lizenzierung in der Bundesliga gar nicht geschafft hätten. Das war ein Riesenaufwand. Mittlerweile haben wir ja, wenn man Sport jetzt außen vor lässt, zwischen 65 Mitarbeitern. Und diese Euphorie, die wir damals hatten, wir waren noch alle jung und euphorisch und enthusiastisch mit der Hilfe dieser Seniorität, die man eigentlich immer braucht, Leuten wie Hoeneß, Bernd Rauch und Herr Stoiber, der uns damals sehr viel geholfen hat. Diese Verbindung war eigentlich, hat ganz ziemlich gut gepasst.
Wie viel Geld braucht man denn, um aus sozusagen nichts, zumindest in Deutschland, eine Basketball-Top-Mannschaft zu machen?
Kommt drauf an, was man will. Also die Ziele müssen ja erstmal definiert werden. Und ich bin ja von früh auf, oder als Jugendlicher, war ich immer Sportler. Und es ging immer, jemanden Tischtennis zu schlagen oder beim, keine Ahnung, Mensch, ärgere dich nicht, und dann im Training jemand eins gegen eins zu schlagen. Es ging immer um Wettkampf. Was ich aber ziemlich früh gelernt habe und wo ich 100% dahinter stehe, ist, dass man heutzutage das Geschäft eines Basketballvereins unabhängig machen muss vom sportlichen Erfolg. Und das als ein Wettbewerber, ich will eben heute immer noch jedes Spiel gewinnen, ich schaue mir fast jedes Training der Mannschaft an, wenn ich kann. Aber eigentlich musst du heute so denken, dass der sportliche Erfolg ist etwas, oder die erste Mannschaft ist etwas, wofür wir alle leben und die Zuschauer kommen, um zu sehen und die am besten alles gewinnt, damit die Sponsoren auch kommen, das Interesse bleibt. Aber wenn du nachhaltig funktionieren willst, musst du Konzepte entwickeln, wie du, auch wenn du verlierst, dass du funktionieren kannst und nicht vor jedem Spiel in die Kirche gehen musst, um eine Kerze anzuzünden und zum Gott, dass sich keiner verletzt. Das war die Balance, die wir irgendwie gesucht haben ständig. Und deswegen ist immer die Frage, was will man? Will man sofort alles gewinnen? Dann geht das natürlich, aber ist nicht nachhaltig. Und dann brauchst du viel Geld oder baut man etwas auf und geht halt diese Täler durch, wo du 2-3 Jahre nicht Meister wirst, sondern auch diese Phasen irgendwie als aber Verein.
Sag mal dann konkret, was für eine Etat habt ihr aktuell?
Ja, wir sind zwischen 20 und 25 Millionen. Sind wir momentan.
Also, das ist dann nicht der Umsatz, sondern das ist der Etat für die Mannschaft? Oder ist der Umsatz?
Nein, das ist der Umsatz, der Gesamtumsatz. Ach, also nicht für die Mannschaft. Okay. Und wir sind, wir halten uns eigentlich immer noch an den Grundsatz, dass wir nicht mehr als 50-55% an die Mannschaft ausgeben. Und Mannschaft ist nicht nur Gehalt von Trainer und Spieler, sondern das sind Ärzte, das ist medizinische Abteilung, das sind die Reisen, das ist alles, was drumherum gehört. Wir sind auch ein besonderer Verein in dem Sinne, weil wir sind wir betreiben alleine den BMW-Park. Die Halle gehört eigentlich der Stadt, aber wir haben es gepachtet, so mit allen guten und schlechten Sachen, die so ein Projekt mit sich bringt. Das heißt, wir machen alles in-house und es sind sehr viele operative Kosten bei uns. Wir haben sehr viele Mitarbeiter im Vergleich zu anderen Vereinen. Es kostet auch etwas Geld. Das heißt, wir versuchen das Geld nicht nur in die Mannschaft zu investieren, sondern auch wirklich in die Logistik, das Umfeld, damit es auch nachhaltig funktionieren kann.
Aber also am Ende gucken wir auf ein Business, 25 Millionen Umsatz, 60 Leute, und dann liest man gleichzeitig auch bei Bayern, ne, 100 Millionen für Kane irgendwie so und die ganzen Gehälter, jetzt sollte noch jemand kurz geholt werden, der noch nicht kam, hätte auch 50 Millionen gekostet oder so. Also die müssen wir über die Summen nicht reden. Wie wird das Geld verteilt? Also ich meine, hast du da nicht die Chance, sagen wir, gib mir 10 Millionen mehr und ich mache euch irgendwie einen Europa-League-Champion?
Also kurz eine Digression zu meinen Anfangszeiten. Also es gab zwei Voraussetzungen bei Hoeneß, dass er das macht. Die erste Voraussetzung war, dass die Mitglieder, Bayern ist ja ein mitgliedergeführter Verein mit mittlerweile über 300.000 Mitgliedern. Also ist die Mitglieder das unterstützt. Es gab eine Umfrage bei den Mitgliedern und über 80% hat gesagt, okay, dass wir unterstützen das. Das war die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung war, dass kein Geld aus dem Fußball in den Basketball fließt. Das heißt, der Basketball muss sich selbst tragen, muss sich selbst entwickeln. Natürlich gibt's da hier und da eine Unterstützung in der rechtlichen Abteilung oder in Austausch zwischen Trainern und so weiter, aber es gibt keine finanzielle Unterstützung. Das war die Voraussetzung, das gilt heute immer noch. Natürlich wäre es gut, wenn Herr Dresen jetzt kommt und sagt, Marco, pass mal auf, hier hast du 10 Millionen, weil wir zahlen den Kind 90 Millionen. Natürlich, es wäre viel, viel einfacher für uns. Aber am Ende des Tages, wenn man es jetzt anschaut, ist es gut so, dass es so entschieden ist, weil diese 100 Millionen, die Fußballer an Kane zahlen, das haben sie sich alles alleine verdient. Es hat ihnen keiner alles geschenkt. Und das Geld, das sie zur Seite gelegt haben über Jahrzehnte, ist etwas, was ich sehr bewundere. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite zwingt uns das auch, so zu sein, wie wir sind, nämlich, dass wir versuchen, Mitarbeiter zu investieren, die Mitarbeiter auf der anderen Seite wirklich unglaublichen Input, nicht nur Input, sondern Projekte, die wir entwickelt haben, sind alle aus den Mitarbeitern heraus entstanden. Nicht, weil ich jetzt der tolle Manager bin und gesagt, wir machen das jetzt. Und deshalb gibt's natürlich, wäre gut, wenn wir ab und zu mal 1 Million bekommen, aber also wie wahrscheinlich jedes Unternehmen, aber eigentlich sind wir schauen jetzt nicht auf die Siebener Straße und sagen, jetzt schon wieder 100 Millionen, sondern wir freuen uns, dass das möglich ist, dass die in der Lage sind. Und wir sind kleine Bruder, vielleicht kleiner Cousin, der mal schaut, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, weiß nicht, aus der NBA, den einen Spieler zu holen, weil wir jetzt, weiß nicht, 20 Millionen zur Seite gelegt haben.
Also ich habe mich gefragt, ob nicht bei euch schon noch ein Problem sichtbar ist, was beim Fußball demnächst auch noch kommen könnte. Und zwar, dass ihr eigentlich so wahrgenommen werdet in Deutschland als Bundesliga-Mannschaft. Mhm. Und in der Bundesliga gewinnt entweder ihr oder Alba oder ganz selten mal jemand anders. Und es ist auch schon ein bisschen langweilig, also gibt es so ein bisschen Parallelen zum Fußball und eigentlich geht es bei euch um die Euroleague, so heißt es ja, ne? Die Europäische Liga. Ja. So, das ist eigentlich die viel wichtigere und bessere Plattform für euch. Mhm. Aber ihr hängt trotzdem irgendwie an der Bundesliga dran und müsst ja da ja auch eure Verpflichtungen erfüllen und so. Beim Fußball ist es ja eigentlich genauso. Da denke ich ja auch, dass man eigentlich eine Super League haben müsste als Bayern München, weil die Bundesliga ist für Bayern zu klein geworden. Man muss, um mithalten zu können mit den englischen Vereinen, müsste man mit denen auf einer Plattform spielen können, darf man aber nicht. Und bei euch ist, ihr dürft zumindest mitspielen, aber ihr könnt nicht so richtig da mit rivalisieren, weil die alle noch mehr Kohle haben, die Vereine aus Spanien und Türkei und so.
Also mal ein paar Sachen straight zu stellen. Also wir müssen schon noch ein paar, wir haben ja 2-3 Jahre nicht die Meisterschaft gewonnen. Also die Bedeutung, die Bundesliga bedeutet uns sehr viel. Geschäftlich vor allem, wenn wir vielleicht Zeit haben, kommen wir dazu. Warum? Fakt ist aber, dass wenn du gegen Barcelona, Real Madrid spielst, gegen Fenerbahce spielst, wenn du gegen die Belgrader Vereine spielst, das ist schon was Besonderes. Du wirst heutzutage keinen guten Spieler verpflichten können, wenn du nicht dieses Asset Euroleague hast. Also, das heißt, wir versuchen natürlich zu balancieren. Es ist nicht einfach. Natürlich kämpfen wir dort gegen 2 Vereine in Spanien, die vom Fußball querfinanziert werden. Dann hier südöstlicher Logis Richtung Türkei und Griechenland gibt es da irgendwelche Geschäftsleute, die da sehr viel Geld investieren. Dann es gibt Vereine, wo die Politik involviert ist, nämlich der Staat, der das finanziert. Aber wir sind selbstbewusst und sagen, irgendwann schaffen wir das. Ich glaube, die Entwicklung, die wir vor uns haben, ist so spannend auch mit dem SAP-Garden, dass wir schaffen können, vielleicht nicht das Geld umzusetzen, das Team umzusetzen, aber vielleicht finden wir in der Nische einen Ansatz, wie wir gegen die konkurrieren können. Wir haben ja vor 2 Jahren waren wir 1 Sieg entfernt vom Final Four. In der Euroleague. Das heißt, es ist möglich. Es muss einiges passen, dass man wirklich so weit kommt. Aber wir sind ja schon selbstbewusst, sonst würden wir nicht so viel auch persönliche Zeit und investieren, wenn wir nicht denken würden, dass wir irgendwann diesen Schalter umstellen können.
Aber für eure Fans, also die kommen mehr Fans zur Euroleague als zur Bundesliga?
Ja, das ist nämlich der Punkt. Nein, weil unsere Mitarbeiter haben da wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet, dass man unterscheidet zwischen Bundesliga, die meistens Sonntag 15 Uhr und 17 Uhr stattfindet. Das sind zum großen Teil exzellente Familienspieltage. Das heißt, die Zielgruppe, die wir erreichen an einem Wochenende, ist eine ganz andere, die zum Beispiel am Donnerstag oder Freitag sind, wo mehr Geschäftsleute, viele Fans von außen kommen, vor allem wenn es gegen bestimmte Gegner aus der Türkei, Griechenland oder Serbien geht. Es ist eine ganz andere Zielgruppe, die wir am Donnerstag erreichen, die wir am Sonntag um 15 Uhr erreichen. Das haben unsere Leute exzellent gemacht, das wirklich zu definieren und wirklich in diese Nischen reinzugehen.
Ich war ganz überrascht, wer euer Hauptsponsor ist. Warte mal, du wirst es besser wissen. Ich muss
Siegmund. Wer ist es? Siegmund, Familienunternehmen Siegmund.
Genau. Hat das die überzeugt oder haben die, verkaufen die irgendwas Richtung Balkan, Richtung Griechenland oder so, Türkei?
Nein, also ich würde mal euch allen empfehlen, sich ein bisschen mit diesem Unternehmen zu beschäftigen. Es ist, die sind ja nicht nur bei uns groß drin, sondern auch vor allem beim Augsburger Fußballverein, bei Augsburger.
Das waren Schweißtische.
Auf jeden Fall jetzt. Ja, es ist super interessant. Die haben Schweißtische gemacht, die haben medizinische Masken stellen die her. Und wir sind ja so, dass wir zum Beispiel, unser erster Hauptsponsor war FlyAlarm, wo die noch am Anfang waren, dann war es BayWa. Auch ein bayerisches Unternehmen. Jetzt ist Siegmund wieder ein bayerisches Unternehmen, also regional verwurzelt. Und das bedeutet uns sehr viel, dass wir immer in dieser Region Unternehmen finden, die irgendwas in uns sehen und dann nicht nur 1, 2, 3 Jahre, sondern wirklich langfristig.
Machst du das selber? Gehst du da hin und akquirierst selber mit so?
Natürlich. Also wenn die Mitarbeiter denken, Marco kann helfen, dann mache ich das. Also ich dränge mich nicht vor, weil wir wirklich exzellente Leute haben. Aber es gibt ab und zu eine Situation, die wo die sagen, kannst du nicht mitkommen und uns da unterstützen. Das mache ich. Also wir haben sehr gute Kommunikation in Haus. Das haben wir wirklich über Jahre aufgebaut. Mitarbeiter sind, ich muss an dieser Stelle auch wirklich loben, alle im Sponsoring besser, als ich es bin. Und meine Aufgabe ist eher, diesen Leuten das Umfeld zu schaffen, dass sie gut arbeiten können wie möglich.
Ist das für die, also die Familie, die hinter Siegmund steht, ist das so ein bisschen Engagement und haben die da Bock drauf? Oder ist es, dass die auch sagen, hey nein, wir haben dann ein Kommunikationspaket, das uns wichtig ist?
Nein, also wir haben grundsätzlich bei unseren Partnern kein Schubladensystem. Wir arbeiten nicht in einem Schubladensystem, dass wir sagen, okay, du zahlst jetzt 100.000 Euro und hier ist eine Schublade von 100.000 Euro, bekommst du das. was wir von Anfang an gemacht haben, wir haben alles in-house. Das heißt, wir haben mittlerweile ganze Videoproduktion in-house, wir haben ganze eigene Eventabteilung in-house. Wir machen alles in-house und dadurch sind wir in der Lage, zwei Sachen zu machen, nämlich uns wirklich auf unseren Partner zu konzentrieren und zu verstehen, was er will und auch Konzepte zu entwickeln, angepasst an deren Wünsche, an Needs, wie man das heute auf Neudeutsch sagt. Und wir haben keinen Schubladen, bei keinem Partner ein Schubladensystem. Und wir sind in der Lage, zum Beispiel bei Sigmund genau das machen, was sie interessiert.
Und was ist das? Also was suchen die bei euch? Also
ja, natürlich ist Branding eine sehr interessante Sache. Aber ich glaube, dass wir durch eine, was wir auch haben, eine Networking-Plattform, Business Circle, die wir 2015, glaube ich, ins Leben gerufen haben, die Kontakte, die man generiert, jetzt nicht nur Sigmund, sondern alle unsere Sponsoren, die da drin sitzen, in dem im Business Circle, das ist schon ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und natürlich, wenn du jetzt in, keine Ahnung, in bei Barcelona mit Sigmund auf dem Trikot
war das ein Impact, weißt du, auf Schweißtische? Ich hab mal so.
Nein, aber auf die Bekanntheit der Marke sicherlich. Also es gibt ja, so unbekannt sind wir jetzt auch nicht. Dass es nicht relevant ist. Aber ich finde diese Nähe, die wir herstellen können und zu verstehen auch, was wollen die und wie wollen die Leute erreichen und welche Märkte sind für die interessant. Das hat einfach gepasst.
Wie ist denn bei euch am Ende der Blick auf die Distribution? Weil auch da bist du ja als Vereinsverantwortlicher ein bisschen gefangen. Also du hängst an der Bundesliga, haben wir gerade drüber gesprochen, oder an der Euroleague. Und du bist ja auch abhängig davon, wo dein Sport gezeigt wird. Also gerade für die Vermarktung, gerade für die Sichtbarkeit, für den Aufbau eines Entertainment-Produkts.
Ja.
So, und jetzt ist es ja ganz neu, jetzt bei dein, also Christian Seifer, der war auch schon mal vor ein paar Monaten hier im Podcast, hat das erzählt, der ehemalige Fußball-DFL-Chef, hat eine neue Streaming-Plattform, die er macht, zum Beispiel Axel Springer, DYN. Es gab vorher verschiedenste Versuche, euch bei der Telekom, Magenta. Verfolgst du das eng? Bist du da nah dran? Oder sagst du dir, ich kann es eh nicht ändern und wir werden da gezeigt, was passiert? Oder?
Nein, im Gegenteil. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich finde aber die Perspektive, wie man auf diese Situation im deutschen Basketball schaut, finde ich sehr interessant. Also es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied. Und ich hasse dieses Wort Randsportart. Es gibt einen Unterschied, ob du eine Randsportart bist oder eine Nischensportart. Randsportart ist etwas, was am Rand ist, was keinen interessiert und so weiter. Und Nischensportart ist eine Nische, die du entweder belegst, weil du eine gewisse Zielgruppe hast, weil du eine besondere Sportart hast, die nicht für jeden ist wahrscheinlich. Und das, was die Telekom mit Magenta gemacht hat, ist viel, viel mehr, als jedes Spiel zu zeigen. Sondern Magenta hat unter anderem am Anfang mit Frank Buschmann und den ganzen Leuten, die an diesem Projekt gearbeitet haben, die haben so viele Leute ausgebildet, die Basketball nach außen bringen können, also Kommentatoren, Moderatoren und so weiter. Jetzt hast du, weiß ich nicht, 20 Leute, die Basketball spielen oder die auch einen Twitter-Account haben, die Instagram-Account haben, die Podcasts haben und so weiter, die Basketball nach außen bringen. Und das steigert sich ständig. Ich finde, man muss auch schauen, was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Wer schaut wie Basketball? Ich meine, du beschäftigst dich sicherlich mit der NBA. Wie wird NBA eigentlich? Natürlich gibt es die Fernsehverträge und so weiter, aber NBA findet eigentlich online statt. Mein Sohn ist 18, 17, der schaut sich kein NBA-Spiel in der Länge an, außer es sind jetzt NBA-Playoffs. Alles findet online statt. Und unsere Zielgruppe findet online statt. Was man immer haben muss bei solchen Projekten, ist etwas Geduld. Und weißt du, es gibt so viele Leute, die kommen, ja, wir müssen öffentlich-rechtlichen stattfinden und so weiter und so fort. Das ist aber unsere Zielgruppe nicht. Öffentlich-rechtliche wäre super, aber unsere Nationalmannschaft spielt den besten Basketball, seitdem ich in Deutschland bin. Und ARD und ZDF zeigen es nicht. Nicht mal die Dritten. Verstehst du? Und jetzt, was soll man machen? Soll man jetzt verzweifeln und darüber heulen, dass wir Randsport da sind? Oder sagt man, okay, ihr müsst es nicht, weil wir erreichen unsere Zielgruppe da, wo die ist, und das ist nämlich online im Internet. Das, was Seifert mit Dein jetzt macht, ich bin wirklich gespannt. Ich kenne das Produkt noch nicht, deswegen kann ich nicht viel zu sagen. Aber wenn Seifert dahinter steht, dann dann ist das erstmal
eine große Erwartung.
Natürlich, also warum nicht? Was mir fehlt, ist aber, dass die Öffentlichkeit nicht viel mehr über solche Projekte spricht, weil da ist ein Unternehmen, Unternehmer, da ist ein oder Telekom, wer auch immer, oder Springer Verlag, der jetzt auch Seifer unterstützt, dass diese Leute nicht mehr gelobt werden, dass die Tischtennis unterstützen, dass die Volleyball unterstützen, dass die Basketball unterstützen, dass die Sportarten unterstützen, die öffentlich-rechtlich nicht tut. Und die Unterstützung fehlt mir. Und die, wie soll ich sagen, die, du hörst ja kaum Kompliment über diese, was die was Magenta, die ja immer noch jetzt Euroleague zeigen, wenn dein Sport dieses Risiko, in Anführungsstrichen, die Seifert, dieses Risiko, das Seifert eingeht mit diesem Projekt, da ist ja ein gewisses Risiko dabei, ja, natürlich, dass der nicht öffentlich nicht mehr Unterstützung bekommt. Ich verstehe das nicht. Und daran müssen wir arbeiten. Und dann wird das auch wachsen. Und nicht immer sagen, wir sind der Randsportdaten, da ist jemand, der macht, weil er nichts anderes machen kann, macht er halt ein bisschen Basketball.
Was glaubst du denn, wie viele Menschen ließen sich in Deutschland mobilisieren für Basketball? Also wie viel kommen bei einem normalen Spiel bei euch in die Halle?
6.500. Also Fassungsvermögen, wir bauen jetzt eine Halle mit 11.5. Letztes Jahr hat RTL übertragen, ich glaube, das Halbfinale gegen Spanien.
Da
waren über 3 Millionen. Ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, haben 3 Millionen zugeschaut. Oder etwas mehr. Oder Viertelfinale, Halbfinale. Das ist ja nicht schlecht.
Ja, absolut.
Oder?
3 Millionen ist also, sagen wir mal, Fußballnationalmannschaft ist, sagen wir mal, sagen, Europameisterschaft oder so, Viertelfinale wahrscheinlich so 12 Millionen.
Gut.
Also gar nicht mal so, also schon recht viel. Und du schaffst mit dem Tatort, glaube ich, aber gerade so 3 oder 4 Millionen. Ne?
Was meinst du?
Mit dem Tatort. Also mit dem,
ja, aber
schon
aber,
richtig guter Fernsehkonzept.
Ich finde, so wie die Mannschaft jetzt spielt, und wir schauen mit einem Auge, schauen wir drauf, so wie die Mannschaft jetzt momentan spielt, also warum kommt das nicht in Öffentlich-Rechtlichen? Das kann mir keiner erklären. Ich verstehe das nicht. Also ich meine, das ist die Pflicht der Öffentlich-Rechtlichen, mal das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben jetzt vor 2 Wochen oder einer Woche haben wir Leichtathletik-WM gehabt. Und es gab viel Kritik an den Athleten und dem Verband, weil keine Medaille rausgekommen ist. War halt keiner hat's gemerkt. Welche Unterstützung bekommen diese Athleten? Und das ist etwas, worum wir ein bisschen mehr kämpfen können und nicht immer sagen, ja, Randsportart hier, Randsportart, wir sind keine Randsportart.
Also hast du aber, also sagst,
weißt du, dass Basketball, ich glaube, die zweitgrößte Sportart auf der Welt ist?
Ja, also nachher.
Mit Rugby, Cricket und Fußball und Basketball sind die größten Sportarten auf der Welt. Das, wir sind keine Randsportart. Ich weiß nicht, ich werde jetzt ein bisschen...
Ja, ich merke das schon, das ist ja gut. Ist halt
wie stört das ein bisschen, wenn man mal Randsport hat? Was heißt ein Randsport?
Das heißt, wir haben jetzt gesehen, hast du ja gerade gesagt, irgendwie letztes Jahr als die EM, dann da ist Deutschland auch weit gekommen. Darauf ist dann bei den, ich glaube, Viertelfinale, Halbfinale ist dann RTL eingestiegen und hast dann angefangen zu übertragen, dann eine Sublizenz gekauft. Und dann kann man 3 Millionen Zuschauer oder sowas erreichen. Ja. Jetzt sagst du so 5.000, 6.000 Menschen bei euch in der Halle, so wöchentlich. Jetzt baut ihr eine neue Halle, so mit SAP.
Mhm.
Und das wären dann so 12.000.
11.5.
Die macht ihr dann auch jede Woche voll?
Ob wir das jede Woche jede Woche schaffen oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir werden alles unternehmen, das zu tun. Wir haben vor ein paar Wochen angefangen, Dauerkarten für den SAP-Garten zu verkaufen. Das läuft meiner Meinung nach besser, als ich gedacht habe. Ich habe immer die Worte von Herrn Hoeneß im Ohr, als der vom Olympiastadion in der Allianz Arena gegangen ist. Diesen Schwung, den die Fußballer mitgenommen haben, dass die Allianz Arena, was weiß ich, seit 2006 fast immer ausverkauft ist und im Olympiastadion, weiß ich, 20.000, 30.000 Leute da waren. Ich habe das immer im Kopf und das ist immer das Ziel. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht, aber es ist sicherlich, dass der SAP Garden uns auf unserem Verein Basketball, dem Basketballverein von FC Bayern auf ein neues Niveau bringen wird, das sicher so.
Ist denn für euch Zuschauereinnahmen die relevanteste Umsatzquelle?
Ja, es gibt traditionell wahrscheinlich bei allen Randsportarten gibt es zwei relevante Einnahmequellen. Das eine ist Sponsoring, das andere ist Ticketing. Dann kommt so ein bisschen Lizenzen, die man verkauft. Und das sind die drei größten Revenue Streams, die wir haben. Wir arbeiten an anderen Revenue Streams. Wie ich schon gesagt habe, wir werden peu à peu aus dem BMW-Park rausgehen, mehr spielen im SAP-Garden machen. Wir haben eine ganz eigene Event-Agentur jetzt gegründet, also eine Eventabteilung, die den BMW-Park als Event Städte, die ziemlich interessant für Münchner Verhältnisse ist, vermarkten wird. Das läuft auch eigentlich ganz gut. Das heißt, die Pandemie hat uns gezeigt, wenn Ticketing wegbricht, Sponsoren ein bisschen zu kämpfen haben, braucht man andere Revenue Streams, dann arbeiten wir wirklich sehr, sehr hart.
Lass mal ein bisschen darüber reden, wie man das Entertainment-Produkt Basketball noch besser machen kann. Also, dass man noch sicherer sagen kann, dass da 12.000 Leute kommen und dass man es noch größer kriegt. Und das am Ende ist natürlich auch irgendwie... wie machen es gerade andere? Man sieht es jetzt in Saudi-Arabien beim Fußball, ja. Die kaufen die Spieler ein, in den USA mit Fußball, mit Messi und so genauso. Warum geht das im Basketball nicht, dass man sozusagen Leute, die schon teilweise aus der NBA bekannt sind, aber da vielleicht nicht mehr mithalten können? Gibt es ja so Einzelfälle, dass man auch deutsche Spieler, die schon ein bisschen NBA gespielt haben, dann bei euch spielen, aber dass man jetzt immer einen großen Namen holt, wird alle sagen, krass, den will ich mal sehen. Aber das passiert eigentlich nicht.
Also, weißt du, wenn du jetzt einen größeren Namen aus der NBA holst, wenn du deine Schüler holen willst, Beispiel, ja. Ja, der ein großer Name ist, der in Europa große Bekanntheit hat, in Deutschland überragende ja. Bekanntheit hat. Es reicht ja nicht, wenn du ihn holst. Du musst eine Mannschaft um ihn bilden, die mit ihm funktionieren kann. Das Erste, das Zweite, du musst ein Umfeld schaffen, die Logistik und Infrastruktur, dass alles funktionieren kann. Auch mit diesen, weil diese großen Stars, die du holen kannst, die verlangen ja auch etwas um sich herum und nicht nur sein Gehalt. Okay? Damit das funktionieren kann und damit alles synchronisiert ist. Und das muss man gut vorbereiten. Ich finde, dass wir, wenn wir jetzt mit dem SAP Garden wirklich es schaffen, das sehr gut da reinzukommen, ich glaube, wir werden die Chance haben, das gut zu machen. Du hast vollkommen recht, dass es jetzt danach aussieht, dass es schwer ist. Ich glaube, das ist machbar. Was noch wichtig ist, was ich bei meiner Zeit bei Bayern München gemerkt habe, ist Kontinuität im Kader. Man braucht wirklich Gesichter, die Leute kennen. Jetzt haben wir es geschafft, 4-5 Spieler über 3-4 Jahre zu halten, die wirklich für den Verein stehen. Ich glaube, die Mischung daraus ist bedeutend, dass man, dass die Leute in die Halle kaufen, Trikots kaufen, in Halle kommen, Trikots kaufen, weil die Leute kennen, weil die etwas bedeuten.
Ich meine, du brauchst die Zertifikation.
Natürlich, unter anderem auch, aber ich meine, was Miami jetzt im Fußball macht, das muss man wirklich analysieren und anschauen. Das ist großartig, wie die das alles aufgebaut haben. Ich meine, ich habe noch nie ein Fußballstadion mit Kurzzeitseats gesehen. Also, du kennst ja nur aus den Hallen, dass die Kurzzeitseats haben. Jetzt haben die ein Stadion gebaut, wo Fußball läuft und die haben, also
ja, die haben alles
jetzt, Wahnsinn, ja.
Jedes Messi-Spiel ist dann irgendwie halb Hollywood oder halb.
Ja, und das funktioniert. Also, man muss einen Weg finden, dass das funktioniert und daran arbeiten.
Okay, das heißt, es könnte auch sein, dass wir dann demnächst mal irgendwie doch nochmal den größeren Namen, auch wenn die schon viel Geld verdient haben, nochmal Lust haben.
Ja, auch, wir arbeiten dran. Ich bin mir sicher, aber das ist sicherlich eine Möglichkeit und ich glaube, darauf muss man sich fokussieren. Aber wie gesagt, es reicht nicht, wir holen jetzt einen Spieler und geben das ganze Budget auf den Spieler. Das heißt, ein Spieler verlangt auch gute Mitspieler. Ein Spieler dieser Klasse.
Du musst ja auch eine Front Row bauen. Also ich habe ja verfolgt bei LA Lakers, ja. Oder bei New York Knicks, finde ich total krass. Da ist ja neben dem Spiel auch total interessant immer und da kommt eine Reichweite her und Relevanz, wer da zuguckt. Also dann ist da immer Jack Nicholson in LA, Spike Lee in New York und ganz viele andere. Macht man sowas in München auch, dass du sagst, okay, wie kriegen wir jetzt, früher war ja mal Schweini und so, immer bei euch, also habt ihr denn bewusst überredet zu kommen oder wollten die kommen oder holt man noch andere Musiker?
Nein, also die kommen schon, also Basti damals ist von alleine gekommen, da hat dann die Fußballer mitgezogen, seitdem kommen die Fußballer ständig. Wir arbeiten an dieser Influencer, wenn man so sagen kann, Influencer-Strategie, also Influencer in dem Sinne, dass Leute kommen, die dann Interesse mit sich ziehen. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die daran arbeiten, da haben wir ein paar Projekte jetzt auch letztes Jahr am Ende der Saison gestartet und arbeiten dran, weil ohne das geht's nicht, du hast vollkommen recht. Und wir haben das verstanden. Ich glaube, dass München prädestiniert ist mit den Leuten, die hier leben, mit Schauspielern, mit Sportlern, mit bekannten Persönlichkeiten und das ist sicherlich Teil der Strategie.
Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie hier, sagen wir mal, in München...
Also wenn du kommst, dann setzen wir dich kurz Zeit und dann...
Also wenn ich jetzt sage, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt in München lebe und hätte 500.000 plus in Instagram-Follower, egal was, dann dürfte ich mir bei euch melden, weil ihr würdet sagen, ja, gucken wir uns an.
Ja, es muss natürlich passen, aber es muss am Ende des Tages ist immer ein feiner oder ein dünner, wie soll ich sagen...
Schmaler Grat...
Der Glaubwürdigkeit bei solchen Sachen. Das muss schon Sinn machen. Da achten wir schon drauf, dass jetzt nicht irgendjemand kommt, der jetzt überhaupt nicht glaubwürdig ist für uns. Und deshalb schauen wir uns das ganz genau an. Aber es ist tatsächlich Teil der Strategie. Oder des Plans.
Wie weit glaubst du, ist Basketball in Deutschland, die Vereine oder die Firmen, die es ja am Ende sind, ein Case, mit dem man auch Geld verdienen kann? Jetzt gar nicht sehr bei euch, bei euch ist ja Teil von FC Bayern, aber ich verfolge zum Beispiel in Hamburg, da gibt es die Hamburg Towers, das macht ein Geschäftsfreund von mir, federführend, der Tommy Kareizer mit Marvin zusammen.
Kenne ich sehr gut, ja, ich kenne die alle, ja.
Genau, die das ja durchaus auch unternehmerisch machen, die haben jetzt das selber mit aufgebaut. Und auch bei anderen Vereinen guckt man sich so an und fragt sich, okay, kann sowas, so der alte Traum mal ein Business werden wie in den USA, wo ja dann Leute wirklich unfassbare Summen verdient haben, indem sie investiert haben in irgendwie die Firmen da, in die Warriors oder was auch immer. Alles ist da ja Milliarden jetzt wert. Und da haben viele, so ist in Deutschland irgendwie denkbar, sagst du, nee, hier wird man immer alles Geld in Sport ausschütten. Hier kaufen auch keine Leute aus Eitelkeit so Vereine. Das wird es hier nicht geben.
Sehe ich nicht so. Also erstmal zu Hamburg. Ich bin ein großer Fan. Nicht nur von der Stadt, sondern von dem, was die dort gemacht haben oder was die immer noch machen. Und ich finde, Hamburg macht das genau richtig. Es gibt eine Pace. Es gibt großartige Zeiten, die sie erlebt haben. Jetzt war das letzte Jahr ein bisschen schwierig. Und diese ganzen Täler muss man auch erleben. Durchmachen und erfahren und so weiter. Und also das ist mir wichtig zu sagen. Ich finde, die haben Geduld. Und es sind die richtigen Leute am Start. Ich finde, dass die Sportart Basketball in den nächsten 10 Jahren eine große Zukunft auch wirtschaftlich hat. Ich finde, eine deutsche Basketballmannschaft, die Erfolg haben wird, muss international spielen und muss international erfolgreich sein. Ist das machbar? Es ist möglich, es ist sehr, sehr schwer, aber es ist möglich, wenn man wirklich die Strategie und den Plan hat und daran glaubt, auch mal wenn es 1-2 Jahre nicht gut läuft. Und ich glaube, dass das, was du gerade erzählt hast, dass das die Zukunft sein wird. Ich glaube schon, also wenn man sich das mal anschaut, überall investieren irgendwelche Leute in Sport, sei es aus Emotionen oder sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund des Standorts. Und das wird im Basketball kommen. In den nächsten 5 bis 10 Jahren bin ich mir sicher. Aber das bringt ja nichts, wenn jemand kommt und sagt, ich investiere jetzt 100 Millionen in dieses Projekt und du hängst dann nur davon ab, ob die Mannschaft gewinnt oder nicht. Ich glaube, das muss man alles nachhaltiger sehen. Und ein Verein in Hamburg, der nachhaltig funktioniert, wäre auch was Besonderes, finde ich, im Basketball. Weil die Infrastruktur ist schon da. Ich habe gehört, es soll eine neue Halle. Die Halle ist super, aber gibt es die Colorline oder Barclaycard.
Aber die wird, genau, das ist das Thema. Die Barclaycard, also ich rede auch mit den Kollegen da regelmäßig und die sagen, aktuell machen die ein Spiel pro Saison in der Barclaycard. Schätz mal, welches?
Gegen uns.
Gegen Bayern. Alle anderen machen sie in Hamburg in einer kleineren Inselparkhalle. Da passen dann 3.000 Leute rein. Ja. Und so, die würden gerne auf 15.000 Leute hoch, aber das trauen sich nur gegen euch zu. Insofern auch da dieselbe Frage auf kleinerem Niveau. Wie schafft man es, ein Entertainment-Produkt zu bauen, das halt so viele Leute ziehen kann?
Was heißt denn für dich? In die Halle, meinst du?
Ja, genau.
Na gut, also die
gegen euch klappt es. Insofern ist schon...
Das ist richtig, aber wenn man es nicht einmal gemacht hat und getestet hat, weiß man nicht, ob es geht. Also ich finde, wenn das jetzt gegen uns machen, da kommen 10, 12.000 oder 15.000, weiß nicht, wie viel die Kapazität ist, dann ist der Weg nicht weit, das auch gegen Alba zu versuchen, vielleicht gegen Ulm zu versuchen und so weiter. Ich glaube, man muss dieses Risiko eingehen. Ich habe mit Marvin oft drüber gesprochen. Wir haben in der Jugendnationalmannschaft, aber auch A-Nationalmannschaft zusammen gespielt, ein exzellenter Typ. Also erstmal als Persönlichkeit mag ich den sehr. Aber wenn man es, ich finde, man muss hier und da ein gewisses Risiko eingehen. Und Risiko in dem Fall ist es, wir spielen 3 Spiele und schauen, was dabei rauskommt. Und ich meine, die fangen jetzt mit uns an. Jetzt wird sicherlich gegen Alba dort auch gespielt. Und wenn die Playoffs kommen, man spielt gegen Alba, dann soll man nicht in die große Halle kommen. Hamburg ist eine Basketballstadt, kulturell gesehen. Wenn man sich die Leute dort anschaut, sind viele Leute, die Basketballinteresse haben, aber die wissen nicht, wohin. Und diese Leute muss man abgreifen. München ist ähnlich. Die Basketballkultur in München und die Geschichte und das Kulturelle, bei mir in Schwabing oder wo auch immer, die Leute sind auf Freiplätzen, die spielen Basketball, die mögen Basketball, die muss man abholen. Und das wird in Hamburg eher möglich sein als zum Beispiel in Crailsheim, die ja einen herausragenden Job machen, aber es ist eine kleine Stadt.
Eigentlich ist der traditionelle Basketball in Deutschland immer in den Städten groß, wo es Universitäten gibt.
Das korrekt.
Studentensportart, und deswegen gibt es ja auch, weiß ich nicht, in Gießen, in
Heidelberg.
Heidelberg, das sind so Bamberg, das sind alles so deutsche Universitätsstädte, wo immer Basketball groß war. Aber natürlich ist das auch eigentlich eine super Zielgruppe, also eine sehr hochwertige Zielgruppe, natürlich. Aber eine kleine. Ne?
Ja, deswegen ist Hamburg so interessant, weil die Zielgruppe viel, viel größer ist. Es gibt viel mehr Jugendliche, die sich für diese Sportart interessieren. Ähnlich wie in München, wie in Berlin zum Beispiel. Und deswegen bin ich mir sicher, wenn wir jetzt nur über Hamburg sprechen, dass wenn die dranbleiben und Geduld haben, es wird funktionieren.
Dort. Wenn du jetzt, sagen wir, von den Bayern Fußballmillionen irgendwie 10 oder 15 oder 20 bekommen könntest, was würdest du damit machen? Würde man da einen Spieler holen oder was würde man dann machen?
Ich würde sicherlich, also natürlich würde ich ein, zwei gute Spieler holen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde auch in die Infrastruktur sehr, sehr investieren. Infrastruktur des Vereins, okay. In Mitarbeiter vor allem. Weil du kannst alles machen, aber wenn die Mitarbeiter nicht zufrieden sind und wenn es nicht gut läuft, dann funktioniert das Geschäftsmodell ist. Und wir haben immer einen Weg gefunden, dass wir nicht alles in die Mannschaft reinstecken, sondern auch in das Umfeld, in die Infrastruktur. Also ich wüsste schon, was ich damit anfange. Es ist ja nicht so, dass ich sagen würde, nein. Aber wir würden sicherlich auch in die Mannschaft investieren. Weißt du, wir spielen zwischen 80 und 90 Spiele im Jahr. Es sind mindestens 40 Reisen. Eine Reise ist nicht ein Tag, sondern meistens 3 Tage. Man fährt vorm Spiel hin, man spielt und fliegt dann zurück.
Bist du immer dabei?
Nee, ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe nicht alles. Aber diese Infrastruktur um die Mannschaft, die können wir deutlich verbessern, also was es die Reisen angeht. Und daran arbeiten wir. Da würde ich sicherlich auch ein bisschen was investieren.
Ja. Wir haben ja gerade über Spieler gesprochen. Das habe ich auch in Hamburg erlebt. Da ist es richtig krass, dass dann der Kader eigentlich fast jährlich gewechselt wird. Ja. Also auch so teilweise, man merkt so, wir gehen einen Abstieg oder wir können oben angreifen, lassen nochmal jemanden holen für 12 Wochen. Ja. Kostet dann irgendwie 40.000, 50.000 Euro. Da kommt jemand Gutes für. Der ist dann irgendwo auffindbar, schon mal, für 12 Wochen. Das ist ja schon, also für jemanden, der das nicht so kennt, total absurd, dass man sagt, okay, wir haben so ein Hop-on-Hop-off-System, wo man irgendwie echt kurz so dabei ist und gar nicht mehr so diese gewachsenen Strukturen eigentlich.
Es gibt ja erstmal die Problematik im Basketball ist, und ich glaube, das ist ein Punkt, den man ändern kann, es gibt kein Transferfenster, sondern ein Transferfenster endet kurz vor den Playoffs. Das heißt, du kannst das ganze Jahr Spieler holen, wechseln und so weiter. Es gibt eine limitierte Anzahl der Spieler, den du natürlich holen kannst. Aber ich finde, auch aus dem Hinblick der Identität oder auch des gewissen Risikos, einen Spieler zu holen, länger zu halten, werden solche Transferfenster wie zum Beispiel im Fußball gar nicht mal so interessant. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss ab und zu mal eine Verletzung ersetzen, kurzfristig. Ich verstehe das schon. Aber es geht nicht ohne Identität und ohne Kontinuität in der Mannschaft. Und das ist nicht so einfach. Kontinuität kostet immer Geld. Egal in welchen Bereichen du unterwegs bist, wenn du etwas kontinuierlich halten willst, das kostet immer Geld. Und dieses Geld muss man zur Verfügung haben. Und deswegen ist es so, wenn zum Beispiel jetzt, wir reden viel über Hamburg, aber Hamburg, die einmal in einem Jahr die Playoffs schaffen, und dann kommt der größere Fisch und nimmt dir die Spieler weg. Dann musst du die Mannschaft austauschen. Ja. Und dann das alles neu zu ordnen und dann kämpfen wir auf einmal um den Abstieg. Es ist nicht so einfach. Dazu braucht man viel Geld, um Kontinuität zu haben.
Wer ist aktuell, würdest du sagen, das wichtigste Gesicht für eure Mannschaft? Von den Spielern?
Sicherlich unser Kapitän Lucic ist einer der wichtigsten Gesichter, aber auch Andy Obst, der jetzt bei der Nationalmannschaft in Manila ist, hat sich sehr gut gemacht. Nicht nur als Gesicht, sondern als Spieler. Er ist einer der besten Dreierschützen, oder wenn nicht der beste Dreierschütze in Europa. Also er hat nicht nur ein Gesicht, weil er ein deutscher Nationalspieler ist, sondern eine wirklich europäische Top-Qualität. Und die zwei sind sozusagen, ich hoffe, ich vergesse ich keinen, wir haben einen tollen Trainer, aber unsere Marke ist immer, der Verein steht immer an erster Stelle.
Macht ihr auch demnächst Frauen? Also was ist denn
Trend? Wir sind dran, wir denken drüber nach. Jetzt momentan ist es ja so, dass viele Frauen Basketball machen. Und wir wollen es nicht machen, weil es jetzt momentan in oder modern ist, sondern es muss richtig gemacht werden. Da gibt es Pläne und ich hoffe, dass wir das in den nächsten 1-2 Jahren umsetzen können.
Okay.
Ja, weil wenn Bayern München was macht, dann muss man es richtig machen. Und eine Frauenmannschaft muss auch richtig aufgebaut werden und geführt werden. Und die soll auch am besten noch erfolgreich sein.
Okay. Was ist sozusagen jetzt für dich die Vision die nächsten Jahre? Du warst ja auch mal, muss man auch sagen, wir haben gerade über Spielertransfers gesprochen. Du warst ja so mal eine Weile auch Spielerberater. Ne?
Ja, kurze Zeit. Ja.
Bevor es bei Bayern losging. Machst du den Job jetzt so wie Uli Hoeneß, so denn irgendwie, bist du dann irgendwann Ehrenpräsident wirst mit irgendwie 70 oder so? Oder was ist dein Plan?
Nein, das habe ich nicht vor. Wir haben uns vor 3-4 Jahren zusammengesetzt, haben einen Plan gemacht, haben eine Vision entwickelt. Und die Vision war nicht 5-mal deutscher Meister und 2-mal Euroleague gewinnen, sondern wir haben uns gesagt, wir wollen München als Europas Basketball-Hub entwickeln. Und nicht Hauptstadt, sondern Hub. Warum? Weil München mitten in Europa geografisch liegt. Wir haben tolle Verkehrsanbindung, vor allem mit dem Flughafen München. Und wir wollen Basketball in München und der Region wirklich als etwas sehen, was die Leute verbindet. Und zwar nicht nur beim Spiel von Bayern München, sondern auch kulturell, auch was soziales Engagement angeht. Und wir wollen so viel Basketball wie möglich nach München holen, weil wir der Meinung sind, München wird immer eine Fußballstadt sein. Egal, was passiert. Aber da ist Platz für Basketball. Und das ist unsere Vision. Wann haben wir das erreicht? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber wir haben gute Voraussetzungen mit dem SAP Garden und
Aber
wir
du machst
werden.
so lange weiter mit, also die, weil die Lust und der Plan ist, die nächsten Jahre das weiter zu, selber auch mitzugestalten.
Weißt du, es gibt immer, du musst ja auch irgendwie motiviert werden, vor allem wenn du Geschäftsführer bist oder Manager bist. Und mich motivieren meine Mitarbeiter jeden Tag. Mich motiviert es zu gewinnen. Irgendwann, wenn das nicht mehr so ist und ich den Leuten auf den Sack gehe und Herr Heiner sagte, pass mal auf, ruf jetzt nicht fünfmal am Tag an, einmal reicht auch. Und wenn ich das merke, dann bin ich sofort weg, weil das Projekt, dieser Verein ist viel größer zum Beispiel als ich oder irgendjemand anderes. Man muss halt man muss den Weg finden, weiter Enthusiasmus zu verspüren, selber emotional motiviert zu sein, aber auf der anderen Seite auch zu merken, ey, pass mal auf, jetzt vielleicht Zeit, dass etwas Frisches kommt. Wann das ist, weiß ich nicht. Aber solange ich diese Motivation verspüre, mache ich
Wie oft
das.
telefonierst du mit Herbert Heiner so, also mit dem ehemaligen Adidas-Chef, der jetzt bei
Manchmal
Bayern?
zweimal am Tag, manchmal telefonieren wir einmal die Woche, unabhängig
Aber
was.
schon, das ist schon recht eng. Also ihr habt schon relativ finale.
Ja, ich sehe mal, also was ich bei diesen Leuten gemerkt habe, nicht nur also Herr Heiner, sondern auch bei Herr Hünnes, die sind immer erreichbar. Das ist.
Bist du mit Hönes auch so, dass du einmal im Monat oder so mit dem sprichst oder so?
Ja, immer. Also wenn er was braucht, ruft er mich an. Wenn ich was brauche, rufe ich ihn an. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie oft in der Woche oder am Tag oder im Monat, aber die sind immer erreichbar. Das ist super interessant. Ich weiß, wie es bei mir ist. Ich bin immer nicht immer erreichbar, aber die
Heute
schaffen.
Morgen, als ich dir um 7:15 vom Flughafen Instagram nachgeschrieben habe, da dachte ich mir, oh, mal gucken. Und
Ja, das ist meine
Viertel vor
Zeit.
8 war Instagram, dann kam die Antwort. Ne?
Ja, das ist meine Zeit. Zwischen, sagen wir so, 7 bis 9 arbeite ich alles ab und dann bin ich gut erreichbar.
Okay, habe ich Glück gehabt.
Ja, du hast Glück gehabt. Aber ich kann immer anrufen. Das ist eine große Qualität.
Kann man sich, glaubst du, auch wenn man Basketball als Geschäftsführer jetzt gut macht und da die Erfolge und das Wachstum geschaffen hat, was du da geschaffen hast und verantwortet hast, auch qualifizieren und dann eines Tages sagen, die gibt dir durchaus beim Fußball gerade ein paar Probleme, da wurde jetzt getauscht, mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert, aber da braucht man auch nochmal vielleicht ein bisschen jüngeren Typen. Kann so jemand wie du auch Fußball?
Nein.
Könntest du nicht. Also
Nein.
es hört es auch noch, dass Marco,
Nein,
wir
ich kann
haben
nicht
echt Probleme, wir
Fußball.
brauchen hier ein Eigengewächs,
Nein,
der
die große Stärke von Bayern München ist, dass die immer Leute haben in den Bereichen. Jetzt ist Basketball. Jetzt will ich nicht über mich sprechen, aber Fußball, du musst die Sportart verstehen. Du kannst nicht, also natürlich geht das. Aber in diesem Verein musst du die Sportart, du musst die Materie verstehen, du musst verstehen, wie der Spieler fühlt und was.
Also ähnlich zwischen Basketball und Fußball ist es ja nicht.
Nein, es ist eine andere Sportart. Eine Person, von der ich viel gelernt habe und dem ich wirklich sehr gerne zuhöre, ist Matthias Sammer. Und er hat mir gesagt, pass auf, es ist immer wichtig, neben anderen Sachen, die er mir gesagt hat, du musst die Sportart verstehen. Du musst die Mechanismen einer Mannschaft verstehen. Es ist ein Unterschied, ob du 5 Spieler auf dem Spielfeld hast und 7 sitzen auf der Bank, oder du hast 11 Spieler auf dem Spielfeld und, weiß nicht, noch 6, 7 sitzen auf der Bank. Die Systematik ist eine ganz andere. Die Mechanismen im Sport sind vielleicht ähnlich, aber die Sportarten funktionieren ganz anders. Außerdem glaube ich nicht, dass ich qualifiziert wäre, einen Fußballverein zu führen.
Also, es hat schon überraschendere Personalien gegeben in der Welt.
Ja, klar, aber ich glaube, man muss auch seine Grenzen kennen.
Okay. Warst du denn irgendwie betroffen, als jetzt irgendwie Oli Kahn, das war ja auch dein Chef in Teilen?
Nein, 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 ist ein ganz anderes Unternehmen.
Okay,
Wir
also
sind ja GmbH.
ihr wart da.
Ich hatte mit ihm jetzt, außer Hallo, wie geht's, nicht viel zu tun.
Okay, also hast du sehr neutral angeguckt und.
Ich sehr interessiert. Natürlich habe ich das beobachtet. Es interessiert mich immer, was dort passiert. Leider hat es nicht funktioniert mit ihm, aber mit Hassan war ich enger. Aber das ist halt so ein Sport. Das ist halt so.
Okay, ja, du hast gelernt. Ich habe versucht, da was
Nein, nein, nein.
Ungewöhnliches aus dir rauszuholen.
Nein, nein, nein. Ich
Aber.
habe wirklich also keine Meinung, weil ich die, weißt du, manchmal sollten wir auch aufpassen, dass wir nicht zu viel erzählen, weil du weißt nicht, was hinterher alles passiert. Und nein, ich habe das verfolgt, natürlich sehr interessiert, aber ich weiß nicht, was ich habe keine große Meinung zu.
Alles klar, Marco, vielen Dank.
Danke, danke dir.
Jo. Ciao, ciao.